Liebe Geschwister, seid gegrüßt, der Herr sei mit euch. Eine wirklich erstaunliche Geschichte haben wir da gerade gehört. Sie gehört ganz sicher zum Erstaunlichsten, was uns die Evangelien zu erzählen haben. Wundern darf man sich zunächst einmal, dass sich Jesus im Gebiet von Tyrus und Sidon aufhält, also im südlichen Libanon. Was macht er dort? Dann darüber, dass eine Frau ihn anspricht. Wir sind im alten Orient. Woher kennt sie ihn? Beziehungsweise woher weiß sie, wer er ist? Und drittens scheint Jesus diese Begegnung mit dieser Frau sehr unangenehm zu sein. Genauso auch ihr Wunsch, dass er ihre Tochter heilen soll, denn er weist sie ab. Dreimal sogar. Und das aus einem eigentlich unvorstellbaren Grund. Jesus, von dem wir denken, dass alle Menschen für ihn gleich wertvoll sind und dass er keinen Unterschied macht zwischen Geschlechtern, zwischen Menschen verschiedener Völker. Er weigert sich, dieser Mutter zu helfen in ihrer Not, einzig, weil sie keine Jüdin ist, sondern eine Kanaanäerin. Und er setzt noch einen drauf, er vergleicht sie und die anderen Nichtjuden mit Hunden, wörtlich steht da Hündchen. Unsympathischer kommt Jesus selten rüber, glaube ich. Und das Erstaunlichste kommt dann. Diese Frau, die jetzt eigentlich allen Grund hat, sich verletzt abzuwenden, beleidigt zu sein, wenn nicht verzweifelt, weil ihr Kind ist ja todkrank. Sie lässt sich nicht ein bisschen entmutigen, sondern diskutiert mit Jesus, dem Mann, dem Rabbi, und damals will das was heißen. Und er, das ist das Allererstaunlichste, lässt sich von ihr überzeugen. Und damit geschieht hier etwas völlig Neues. In allen anderen Streitgesprächen im Neuen Testament ist das so, dass Jesus was gefragt wird oder kritisiert wird und dann eine überraschende Antwort gibt, die den Horizont aller Beteiligten erweitert. Eine Antwort, die vermittelt, ihr denkt zu eng. Und nicht im Sinne der Liebe Gottes, die viel größer ist. Und hier passiert jetzt genau dasselbe, aber mit vertauschten Rollen. Jesus ist der, der zu eng denkt, und diese Frau überzeugt ihn zu einer neuen, veränderten Sichtweise. Das ist wirklich erstaunlich. Tatsächlich kann man sich fragen, was denn aus der Jesusbewegung geworden wäre, wenn es dabei geblieben wäre, dass Jesus nur zu den eigenen Leuten, den verlorenen Schafen des Hauses Israel, gesandt ist. Dann hätte es später keine Mission der nichtjüdischen Völker gegeben. Die weltweite Bedeutung und Bekanntheit, die Lehre und Leben Jesu heute haben, diese große weltweite Bewegung, in seiner Nachfolge hätte es gar nicht gegeben, hätte es gar nicht geben können. Es wäre bei einer innerjüdischen Reformbewegung geblieben oder vielleicht einer jüdischen Sekte, einer Abspaltung. Aber dabei ist es nicht geblieben. Die frühen Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger mussten sich darum bald auch damit auseinandersetzen, dass es jetzt sogenannte Heidenchristen gab. Und sie haben sich sogar darüber gestritten, ob die männlichen Heidenchristen denn jetzt auch beschnitten werden müssen, wie alle anderen, die sich als Juden zu Jesus bekannt haben. Und Gott sei Dank, liebe Brüder, haben sie sich dann im Jahr 49 nach Christus beim sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem dagegen entschieden. Und so ist euch allen das erspart geblieben. Hätte anders sein können. Die Jesus-Nachfolge ist damals ganz schnell zu einer großen internationalen Bewegung geworden und die Evangelisten Markus und Matthäus erzählen nun diese Geschichte von Jesus und der Kanaanäerin bzw. Syrophönizierin, um ihren Hörern und Leserinnen zu erklären, warum es überhaupt Heidenchristen geben darf, auch wenn Jesus selbst gar keine Heidenmission betrieben hat. Ja, was hier geschehen ist, ist sogar von ganz großer kulturhistorischer Bedeutung. Hier wird nämlich ein Denken überwunden, das nur die Angehörigen des eigenen Volkes im Blick hat. Von einem Denken, in dem alle Menschen gleich sind. Das ist ein riesiger Schritt. Und so kann dann Paulus später im Brief an die Gemeinde in Kolosse zum Beispiel sagen: Ihr habt den alten Menschen abgelegt und seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird. Wo das geschieht, gibt es nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene oder Unbeschnittene, Fremde, Sküten, Sklaven oder Freie, sondern Christus ist alles und in allem. Oder an die Gemeinde in Galatien hat er geschrieben: Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Und das ist doch bemerkenswert, dass dieser kulturhistorische Entwicklungsschritt hier mit dieser Episode zwischen Jesus und dieser heidnischen Frau erklärt beziehungsweise eingeleitet wird. Jesus lernt hier offenbar etwas von einer Frau. Und das war so lange so unvorstellbar, dass viele Bibelkommentare von den Kirchenvätern der ersten Jahrhunderte bis in die Gegenwart hinein sich das überhaupt nicht vorstellen konnten, dass es so sein kann. Aber genau das geschieht hier auf der Erzählebene der Geschichte. Jesus lernt hier etwas von einer Mutter, die einfach nur möchte, dass ihr Kind wieder gesund wird und die darum entschlossen darum kämpft, egal ob sie ignoriert wird oder abgewiesen wird mit ihrem Wunsch. Auch wenn der jüdische Rabbi meint, das Heil stehe ihr und ihrer Tochter überhaupt gar nicht zu. Sie bleibt widerspenstig. Widerständig an ihrer Sache dran. Sie lässt sich nicht entmutigen. Obwohl Jesus dreimal einfach nicht auf ihre Bitte reagiert, beziehungsweise Nein sagt und seine Jünger sie loswerden wollen. Sie reagiert nicht verletzt, als man sie ignoriert und loswerden will. Und sie lässt sich nicht beleidigen oder demütigen mit diesem unschönen Vergleich mit den Hündchen. Trotz massiver Ablehnung wiederholt sie einfach ihre Bitte. Am Anfang ruft sie noch hinter Jesus und seinen Leuten her und dann kommt sie ganz nah mutig ran an diese Männer und wagt sich in die Konfrontation. Sie besteht einfach drauf, dass das Heil auch für sie gilt und für ihr Kind und dass Jesus ihr jetzt helfen soll. Und dann auf das Bild mit den Hunden und den Kindern geht sie sogar ein, um ihm dann zu widersprechen. Sie sagt, auch für die Haushunde fällt doch was ab, wenn die Herren essen, was unter den Tisch fällt. Und sie steigert das Bild, was er verwendet, sogar noch, indem sie dann von Herren statt von Kindern spricht. Und mit ihrem Bild sagt sie, in Wirklichkeit ist doch für alle genug da. Die Kinder bzw. die Herren, also die Juden und die Hunde, also alle anderen Menschen, alle können satt werden. Es reicht für alle. Sie sagt damit etwas, was Jesus von Nazareth vorher offenbar nicht für möglich gehalten hat. Wenn er glaubte, seine Aufgabe sei nur, das Heil zu den Angehörigen seines Volkes zu bringen. Und so haben beim einzigen Streitgespräch, das Jesus verloren hat, alle gewonnen, Juden und Heiden. Und die Tochter der Frau wird geheilt. Und Jesus lobt diese widerständige Frau sogar für ihren großen, unerschütterlichen Glauben. Diese Kanaanäerin, deren Namen wir ja leider nicht kennen, ich denke, sie könnte ein großartiges Vorbild sein. Gerade für sozial veranlagte Christenmenschen, die zu schnell die eigenen Bedürfnisse einem anderen unterordnen, zum Beispiel. Oder für alle, die zu schnell aufgeben und nicht an die Möglichkeiten glauben, die wahrscheinlich noch gar nicht ausgeschöpft sind. Für alle, die sich zu schnell entmutigen lassen. Ich dachte auch, vielleicht müsste man sie ausdrücklich zu einer protestantischen Heiligen erklären, denn sie vertraut unerschütterlich dem, was sie selber als den richtigen Weg erkannt hat, auch wenn der berühmte Rabbi Jesus, die religiöse Autorität, das ganz anders sieht. Sie bleibt bei dem, was ihre innere Stimme ihr sagt. Und damit möchte ich jetzt nicht egozentrischem Starrsinn das Wort reden oder Fundamentalismus oder irgendwelchen Dingen, wo Leute meinen, meins ist das einzig Richtige. Aber diese kanaanäische Frau hat ja gute Gründe, bei ihrer Sache zu bleiben. Und so kann sie ein ermutigendes Vorbild für alle sein, denen es nicht so leicht fällt, bei der eigenen Wahrnehmung zu bleiben. Für alle, die dazu neigen, zu schnell einen Rückzieher zu machen und die eigenen wichtigen Anliegen hintanzustellen. Und das tun vor allen Dingen Frauen. Sie ist Vorbild für alle, die sich zu schnell verletzt und beleidigt zurückziehen, anstatt einzustehen für ihr Anliegen und die Konfrontation zu wagen. Und diese Frau, die grollt und schmollt nicht, damit verschwendet sie überhaupt keine Energie. Sie bleibt dran und kämpft einfach weiter. Und sie glaubt einfach weiter, dass das Heil auch für sie gilt, auch wenn sie nur eine Heidin ist und eine unbedeutende Frau. Sie glaubt nicht an den Mangel, sie glaubt an die Fülle. So wie das die beiden Geschichten von den wunderbaren Brotvermehrungen Jesu erzählen, die im Evangelium genau vorher und nachher erzählt werden. Das ist kein Zufall, das ist Absicht. Weil wir denken ja oft so in Entweder-Oder-Kategorien. Und auch bestimmte gesellschaftliche Strömungen heute wollen uns das immer wieder glauben machen. Entweder wir oder die. Also die anderen, die Migranten, die BürgergeldempfängerInnen, wer auch immer. Aber die Bibel glaubt nicht an den Mangel und an Entweder-Oder. Sie glaubt an sowohl als auch. Sie möchte uns ermutigen, einem solchen Mangeldenken zu widerstehen und kreativ zu werden, zu fragen, wie könnte es denn allen gut gehen? Warum sollte das gute Leben nur einem Teil der Menschen zustehen und den anderen nicht? Was können wir dafür tun, damit alle Chancen haben? Egal, wie schlecht es dieser kanaanäischen Frau gegangen sein mag, mit ihrem von einem Dämon übel geplagten Kind, egal wie sie erschöpft sie deswegen gewesen sein mag, sie war nicht fixiert auf die Widerstände, auf das Problematische, auf den Mangel. Sie war sozusagen lösungsorientiert. Sie hat einfach daran geglaubt, dass Gott auch ihr helfen wird. Und dazu will uns das Evangelium Jesu Christi heute ermutigen. So zu glauben, so zu beten und so zu kämpfen wie diese Frau aus Kanaan. Amen.